Dieser Artikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Schlacht um Caen. Die Schlacht um Caen vom Juni bis August 1944 war eine Schlacht, die zwischen alliierten und deutschen Truppenverbänden während des Zweiten Weltkriegs stattfand. Ursprünglich zielten die Alliierten auf die Eroberung der französischen Stadt Caen, einer der größten Städte der Normandie, und des umliegenden Gebietes schon während der Operation Neptune oder kurz danach zur Nachschubsicherung ab. Nach der erfolgreichen Anlandung an den Stränden der Normandie gelang es den Alliierten jedoch nicht, Caen zu erobern. Bernard Montgomery führte daher mehrere militärische Operationen zur Eroberung der Stadt und zur Kontrolle ihres Umlandes durch. Darüber hinaus sollten die deutschen Befehlshaber mittels Vortäuschung eines Hauptangriffs im britischen Sektor vom US-amerikanischen Sektor abgelenkt werden und die amerikanischen Truppen dadurch freien Handlungsspielraum für blitzkriegähnliche Operationen erhalten. Die folgenden Kämpfe um Caen entwickelten sich zu einer Materialschlacht und zu einem Stellungskrieg. Am 9. und 10. Juli gelang es den Briten und Kanadiern, den Nord- und Westteil Caens zu erobern. Weitere 9 Tage später, am 19. Juli 1944, war die gesamte Stadt unter alliierter Kontrolle. Daraufhin versuchten die Alliierten, über die Straße Caen-Falaise nach Falaise durchzubrechen. Die nachfolgenden Kämpfe bezeichnet man als den Kessel von Falaise. Die Kämpfe um Caen waren sehr verlustreich, lenkten aber von den Amerikanern ab und verhalfen den Alliierten schließlich zu einer festen Basis in Nordfrankreich, mit deren Hilfe sie erst Paris und später dann Deutschland besetzen konnten. Die mittelalterliche Stadt Caen sowie die umliegenden Dörfer, Städte und auch das Gelände wurden durch das alliierte Bombardement, den Artilleriebeschuss und die Kämpfe zum Großteil zerstört. Der Wiederaufbau des zerstörten Caen erstreckte sich von 1948 bis 1962. Hintergrund: Ausgangssituation. Bereits vor Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 war ein Engagement auf dem europäischen Kriegsschauplatz absehbar. In der Konferenz von Washington 1941 kamen Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill überein, dass eine Landung auf dem europäischen Kontinent über das Mittelmeer von der Türkei aus auf dem Balkan oder in Westeuropa erforderlich sein würde. Einer Konfrontation gegen die deutsche Wehrmacht wurde gegenüber dem Krieg im Pazifik gegen Japan Priorität eingeräumt. Zur Entlastung der Roten Armee hatte Josef Stalin die Westalliierten zur Eröffnung einer zweiten Front gedrängt. Auf der Konferenz von Teheran im November 1943 wurden daher Landungen in Nord- und Südfrankreich, die Operationen Overlord und Anvil, beschlossen. Im Gegensatz zu Winston Churchill, der angeblich aufgrund fehlender Transportmittel auf die Operation Anvil verzichten wollte, favorisierte Stalin die ursprünglich geplante Zangenbewegung. Die Rote Armee hatte diese Taktik schon öfter erfolgreich angewandt. Unterdessen hielten die Amerikaner eine Invasion in Südfrankreich ebenfalls für sinnvoll, da die Häfen von Toulon und Marseille gute Nachschub- und Versorgungsmöglichkeiten für die alliierten Truppen in Frankreich bieten würden. Die Durchführung einer gleichzeitigen Invasion in Südfrankreich, Operation Anvil, wurde verschoben und als Operation Dragoon schließlich zeitversetzt im August 1944 durchgeführt. Auf der Casablanca-Konferenz wurde in Abwesenheit Stalins die Gründung eines kombinierten Hauptquartiers des Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force beschlossen. Die Führung der Supreme Allied Commander übernahm Dwight D. Eisenhower. Sein Stabschef wurde unter der Bezeichnung Chief of Staff to the Supreme Allied Commander der Lieutenant General, zu Deutsch Generalleutnant Frederick E. Morgan, der dann die Planung für die Operation Overlord leitete. Den Oberbefehl über die Landeeinheiten erhielt Bernard Montgomery. Die Seestreitkräfte befehligte Admiral Bertram Ramsay und die Luftstreitkräfte Air Chief Marshal, zu Deutsch Luftmarschall Trafford Leigh Mallory. Als Hauptziel der Planung war die Kontrolle der größeren Städte Caen, Bayeux, Saint-Lô und Cherbourg vorgesehen. Die Operation Neptune – Invasion in der Normandie. Am 6. Juni 1944 griffen alliierte Truppen im Zuge der Operation Neptune mit einer Seestreitmacht von mehreren tausend Schiffen, unterstützt von etwa 2000 Jagdflugzeugen und 1000 Bombern, die französische Kanalküste an. Die Anlandung der Truppen erfolgte auf einer Länge von 98 Kilometern zwischen Saint-Mer-Église auf der Halbinsel Cotentin im Westen und Ithran im Osten. An den westlichen Strandabschnitten Utah und Omaha landeten an diesem 6. Juni, dem sogenannten D-Day, zwei US-amerikanische Armeen. An den östlichen, Gold, Juno und Sword, eine britische und eine kanadische Armee. Insgesamt etwa 170.000 Mann. Insbesondere die Kämpfe am Omaha Beach erwiesen sich als äußerst blutig und verlustreich für beide Seiten. Am Abend des Invasionstages hatten die Alliierten mit Unterstützung von Fallschirmjägereinheiten, die in der Nacht zuvor unter hohen Verlusten hinter der Landungsfront abgesetzt worden waren, 5 Landeköpfe gesichert. Bei der Operation Tonga sprangen ebenfalls britische und kanadische Fallschirmspringer hinter dem Strandabschnitt Sword ab. Sie konnten strategisch wichtige Brücken wie die Pegasus und die Horsa-Brücke sowie die Artilleriebatterie bei Merville einnehmen, anschließend halten und darüber hinaus Nachschubwege der deutschen Verbände zerstören. Damit schufen sie einen Brückenkopf nördlich von Caen, der den alliierten Truppen in der Schlacht um Caen von Vorteil war. Um einen gesicherten Brückenkopf aufzubauen, mussten die nächstgelegenen Städte eingenommen werden und ein Zusammenschluss der Landungstruppen erfolgen. Caen und das Umland boten ein gutes Terrain für die Errichtung von Flugfeldern. Außerdem verfügte die Stadt über einen Hafen, über den Nachschub in die Normandie transportiert werden konnte. Verlauf: Die Einnahme von Caen war bereits am D-Day das Ziel der 2. britischen Armee gewesen. Die Kontrolle über Caen und das Umland hätte den Alliierten den Bau von Landebahnen für Nachschubflugzeuge bzw. die Nutzung des Flugfeldes bei Cap Piquet ermöglicht. Darüber hinaus war die Überquerung des Flusses Orne durch die Einnahme der Stadt und ihrer Brücken erleichtert worden. Da es aber den Briten und Kanadiern aufgrund des starken deutschen Widerstandes nicht gelang, die Stadt in den ersten Tagen der Invasion unter ihre Kontrolle zu bringen, befahl Bernard Montgomery mehrmals Angriffe auf Caen und dessen Umland. Diese Operationen sollten nebenbei dem Zweck dienen, die deutsche Wehrmacht vom US-amerikanischen Sektor abzulenken und ihr dementsprechend einen Hauptangriff im britischen Sektor vorzutäuschen. Unterdessen sabotierte die französische Résistance während der alliierten Operationen strategisch wichtige Schlüsselpunkte der deutschen Verteidigung, wie beispielsweise Eisenbahnlinien oder Straßen. Das Kampfgebiet bestand zum Teil aus einer Bocage-Landschaft mit vielen Feldern, kleinen Wegen, Flüssen und Bächen, die gute Verteidigungspositionen boten. Überlebende alliierte Soldaten berichteten, dass jedes einzelne Feld durch heftige Kämpfe erobert werden musste. Daneben war für Panzer sehr gut befahrbares Gelände vorhanden, was für die Alliierten wie auch für die Deutschen von großer Bedeutung war. Caen war für die Abstimmung der deutschen 7. Armee und der 15. Armee in Pas-de-Calais äußerst wichtig. Nahmen die Alliierten Caen ein, dann würde ein Rückzug der deutschen Truppen von der Kanalküste unvermeidbar werden, um eine Verbindung zwischen ihnen aufrechtzuerhalten. Ein Rückzug entsprach aber keineswegs den Vorstellungen Adolf Hitlers, der befohlen hatte, jeden Meter Land zu verteidigen bzw. zu halten. Aus diesem Grund konzentrierten die Deutschen ihre Streitkräfte im Gebiet um Caen. So verlegten die Deutschen 150 schwere und 250 mittlere Panzer in das Caen-Gebiet, jedoch lediglich 50 mittlere Panzer und 26 Panzerkampfwagen 5 Panther in das Gebiet der amerikanischen Verbände. Die Operation Purge, 9. bis 14. Juni. Eine Woche nach dem 6. Juni 1944 wurde die 352. Deutsche Infanteriedivision durch die 5. US-Armee zurückgedrängt und entblößte somit die Flanke der deutschen Panzerlehrdivision. Der britische Generalfeldmarschall Bernard Montgomery leitete daraufhin die Operation Purge ein, um die Panzerlehrdivision anzugreifen und die Stadt Villers-Bocage sowie andere nahegelegene Orte einzunehmen. Am Morgen des 13. Juni 1944 stieß eine 6-panzerstarke Gruppe von Panzerkampfwagen 6 Tiger unter dem Befehl von Michael Wittmann, die zur Sicherung der Straße N175 südlich von Caen bei Villers-Bocage unterwegs waren, auf eine Panzerkolonne der britischen Streitkräfte. Im anschließenden Gefecht, das den Namen Schlacht um Villers-Bocage trägt, verlor die britische Seite 20 Cromwell-Panzer, 4 Sherman Fireflies, eine Anzahl von Stuarts und über 30 Halbkettenfahrzeuge sowie Bren Gun Carriers. Nach diesem Vorfall rückten andere deutsche Panzerverbände auf Villers-Bocage zu, verloren aber gegen die nun besser vorbereiteten Alliierten einige ihrer Tigerpanzer. Gegen Abend zogen sich die Alliierten allerdings zurück und überließen den größtenteils zerstörten Ort der deutschen Wehrmacht. Auf deutscher Seite gingen während dieses Gefechts 10 ihrer 25 Panzer, den Alliierten 30 Panzer und über 30 leicht gepanzerte Fahrzeuge von insgesamt 200 verloren. Michael Wittmann wurde von der deutschen Propaganda für seinen Einsatz bei Villers-Bocage als Kriegsheld gefeiert und von Joseph Dietrich für das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern vorgeschlagen. Am 25. Juni 1944 erfolgte die Verleihung des Ordens durch Adolf Hitler in Berchtesgaden. Am 14. und 15. Juni 1944 griffen 337 Flugzeuge der Royal Air Force, deutsche Truppen und Fahrzeugpositionen bei Aulnay-sur-Odon und Effressy nahe Caen an. Hintergrund dieses schnell ausgeführten Angriffs war ein detaillierter Bericht der alliierten Aufklärung über deutsche Einheiten und ihre Positionen. Klares Wetter ermöglichte es der Royal Air Force, beide Ziele erfolgreich zu bombardieren, ohne den Abschuss eines ihrer Flugzeuge. Die Operation Absom, 25. bis 30. Juni. 11 Tage nach der Operation Purge begannen die Alliierten, nachdem sie sich zuvor gesammelt sowie formiert hatten, aber zwischen dem 19. und 22. Juni durch einen Sturm aufgehalten waren, die Operation Absom. Britische Angriffe, die am 26. Juni durch kanadische und schottische Einheiten des 8. Britischen Korps unter Lieutenant General Miles Dempsey ausgeführt wurden, sollten Caen und das Umland unter alliierte Kontrolle bringen. Dempsey wurden für die Operation 60.000 Soldaten, über 700 Geschütze und etwa 600 Panzer zur Verfügung gestellt, von denen die meisten Truppen jedoch wenig Kampferfahrung besaßen. Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse und fehlgeschlagener Vorbereitungsangriffe wurde der alliierte Angriff erschwert. Die alliierte Artillerie unterstützte das Vorrücken mit einer Feuerwalze. Am 26. Juni wurde die alliierte Bomberflotte in London wegen schlechten Wetters an einer Luftunterstützung gehindert. Die alliierten Angriffe wurden überwiegend von SS- und Wehrmachtsverbänden gestoppt. Die meisten der von den Alliierten besetzten Ortschaften konnten nicht gehalten werden. Nach schweren Kämpfen nahmen die Alliierten den Hügel 112 ein und sicherten ihn. Wegen des starken deutschen Widerstands gelang den Alliierten bis zum Abend des 30. Juni 1944 zwar die Einnahme lokaler Ziele, jedoch nicht diejenige der Stadt Caen. Das 8. Korps verlor bei den Kämpfen schätzungsweise 4.020 Soldaten. General Foulkes der 2. Kanadischen Infanteriedivision schrieb dazu: Wenn wir bei Caen und Falaise ins Gefecht gingen, stellten wir fest, dass wir, wenn wir auf kampferprobte deutsche Truppen stießen, ihnen nicht gewachsen waren. Ohne unsere Luft- und Artillerieunterstützung hätten wir uns nicht durchsetzen können. Ein 266 Flugzeuge umfassender Bomberverband der Royal Air Force wurde am 30. Juni 1944 angewiesen, eine Straßenkreuzung bei Villers-Bocage zu bombardieren, damit eine Überquerung durch die 2. und 9. deutsche Panzerdivision verhindert und ein womöglicher Angriff gegen die Alliierten in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli ausbliebe. Der Befehlshaber des Bomberverbandes wies seine Piloten an, bis auf 1,2 Kilometer abzusinken, um Markierungen im Rauch und in hochgewirbelter Erde zu erkennen. 1.100 Tonnen Bomben wurden abgeworfen, zwei Flugzeuge gingen verloren und der deutsche Angriff wurde verhindert. Die Operation Windsor, 4. bis 8. Juli. Im Zuge der Operation Windsor erhielten kanadische Verbände den Auftrag, am 4. Juli 1944 das Flugfeld bei Carpiquet einzunehmen. Das Flugfeld hätte bereits am D-Day erobert werden sollen, dies war aber fehlgeschlagen. Nun unternahmen die Alliierten mit der Operation Windsor einen Durchbruch der stark befestigten deutschen Stellung nahe des Flugfeldes. Teile der 7. und 8. Kanadischen Brigade, der 3. Kanadischen Infanteriedivision, sollten den Angriff ausführen. Das Flugfeld war durch Stahlbetonbunker, Maschinengewehrtürme sowie unterirdische Gänge, 75 mm Panzerabwehrgeschützen und 20 mm Flugabwehrkanonen befestigt. Des Weiteren war das Areal von Minenfeldern und Stacheldrahtverhauen umgeben. Die kanadischen Truppen wurden jedoch schon vor dem Angriff von der Resistance über die Verteidigungsanlagen informiert. Nach harten Kämpfen gelang es den Kanadiern, am 5. Juli die Stadt Carpiquet zu nehmen. Nach weiteren 3 Tagen, am 8. Juli, kontrollierten sie auch das Flugfeld bei Carpiquet, nachdem sie deutschen Gegenangriffen standgehalten hatten. Die Operation Charnwood, 7. bis 9. Juli. Der alliierte Plan sah vor, schwere Bomben einzusetzen, zum einen, um die deutschen Verteidiger zu verängstigen, zum anderen, um Verteidigungsstellungen zu zerstören. Das Bombardement sollte ebenfalls helfen, die Moral der hauptsächlich britischen Truppen zu verbessern. Währenddessen erging am 7. Juli 1944 vom Wehrmachtführungsstab folgender Befehl: Anmerkung, die 12. SS-Panzerdivision stand bis zu diesem Zeitpunkt unter direktem Befehl Adolf Hitlers. Erstens, Halten der jetzigen Front. Freimachen der 12. SS-Panzerdivision und Ersatz der abgekämpften Infanteriedivisionen durch Frische. 9. Einsatz der gesamten Organisation TOT, Bauorganisation für militärische Anlagen. Der SS-Oberführer Kurt Meyer, Kommandeur eines Truppenverbandes innerhalb der 12. SS-Panzerdivision, kommentierte diese Anweisung, dass ihr Befehl war, in Caen zu sterben. Nachdem die Alliierten einige Zeit brauchten, um sich neu zu ordnen und logistische Anforderungen zu erfüllen, begann die Operation Charnwood am 7. Juli 1944. Die kanadische 1. und die britische 2. Armee mit etwa 115.000 Mann saßen bei von deutschen Verbänden gehaltenen Dörfern nördlich von Caen fest, weshalb die Alliierten zunächst planten, am 7. Juli einen Bomberangriff auf diese Dörfer zu fliegen, dies aber dann doch aufgrund der gefährlichen Nähe zu den eigenen Bodentruppen unterließ. Daraufhin wurde das zu bombardierende Gebiet weiter in Richtung Caen verschoben. 467 Flugzeuge der Alliierten flogen am Abend des 7. Juli bei klarem Wetter zum Zielgebiet und warfen etwa 2.276 Bomben ab. Das Bombardement schadete den deutschen Verbänden wenig, umso mehr jedoch den nördlich der Stadt gelegenen Vororten, die größtenteils zerstört wurden, sowie den französischen Zivilisten, von denen etwa 3.000 starben. Nachdem es den Deutschen gelang, mit einer Flak ein alliiertes Flugzeug abzuschießen, stürzten später 3 weitere über dem alliierten Luftraum ab. Zusätzlich zum Bombardement schoss die Schiffsartillerie von den Stränden aus auf die Stadt. Alexander McKee sagte zu dem Bombardement am 7. Juli folgendes: Die 2500 Tonnen Bomben unterschieden in keiner Weise zwischen Freund und Feind. Sollten die britischen Befehlshaber geglaubt haben, dass sie die Deutschen einzuschüchtern vermochten, indem sie die Franzosen umbrachten, so hatten sie sich schwer getäuscht. Unter den Opfern der Bombardements befanden sich viele französische Zivilisten. Der Einschüchterungseffekt war unwirksam, da der Angriff nicht unmittelbar nach dem Bombardement erfolgte, als die Verteidiger noch abgelenkt bzw. verängstigt waren. Stattdessen fing der Hauptangriff erst am nächsten Morgen, dem 8. Juli 1944, um 4.30 Uhr an. Durch die Bombardierung wurde zudem der Einsatz von Panzern erschwert. Später, als die Stadt eingenommen worden war, wurde festgestellt, dass sich weder deutsche Geschütze noch Panzer oder Tote im Zielgebiet befanden. Am Ende des 8. Juli hatten sich die Alliierten bis auf weniger als 1 Kilometer an die Stadt Caen vorgekämpft. Nachdem sich die deutschen Truppenverbände am Morgen des 9. Juli größtenteils aus dem Nord- und Westteil sowie dem Zentrum der Stadt zurückgezogen hatten, rückten alliierte Truppen in das nördliche Ende Caens ein, wurden aber beim weiteren Vorrücken von Scharfschützen aufgehalten. Um 18 Uhr des 9. Juli erreichten erste Einheiten den Fluss Orne in Caen. Am Abend des 9. und am 10. Juli rückten die Alliierten dann in das Stadtzentrum ein. Pioniere wurden damit beauftragt, die Brücken über die Orne zu reparieren und Trümmer aus dem Weg zu räumen. Der Pionier Arthur Wilkes beschrieb den Zustand der Stadt wie folgt: Berge von Trümmern, etwa 6 bis 9 Meter hoch, die Toten lagen überall. Im Kriegstagebuch des 1. Bataillon King's Own Scottish Borderers steht ein Eintrag zum 9. Juli. In den verlassen wirkenden Häusern begann langsam ein Aufleben, als die französischen Zivilisten realisierten, dass wir die Stadt eroberten. Sie kamen rennend mit Gläsern und Weinflaschen aus ihren Häusern heraus. Die Operation Charnwood war ein kleiner taktischer Erfolg für die Alliierten, denn die Stadt war noch immer nicht vollständig in alliierter Hand. Der Nordwestteil von Caen wurde erobert, aber der östliche Teil der Stadt, beziehungsweise die östlich gelegenen Vororte, in dem sich auch die Stahlwerke von Colombelle mit hohen Beobachtungsstellungen befanden, blieb in deutschen Händen. Strategisch gesehen war die Operation jedoch ein Erfolg, denn die Deutschen vermuteten jetzt, dass der alliierte Hauptangriff im britischen Sektor stattfinden würde, was er jedoch nicht tat. Schlussendlich verhalf diese Täuschung der deutschen Verteidiger den Alliierten zum Sieg in der Normandie. Viele Einwohner Caens waren tot oder obdachlos. Es dauerte noch etwa 9 weitere Tage, bis die südlichen und östlichen Stadtteile sowie die Gegend und die Vororte südlich und östlich der Stadt am 19. Juli 1944 von den Briten und Kanadiern erobert wurden. Die Schlacht bei Tilly-sur-Seille, 8. bis 19. Juli. Vom 8. bis 19. Juli 1944 fand bei Tilly-sur-Seille eine Schlacht zwischen den Teilen des 30. Britischen Armeekorps und der deutschen Panzerlehrdivision statt, die gemeinhin auch als Schlacht bei Tilly-sur-Seille bekannt ist. Beide Parteien lieferten sich heftige Kämpfe um den Ort und die Frontlinie. Erst als britische Verbände am Abend des 18. Juli in den größtenteils zerstörten Ort vordrangen und sich dort trotz vereinzelten deutschen Gegenangriffen hielten, befahl Generalmajor Fritz Beierlein, Kommandeur der Panzerlehrdivision, seinen Truppen, sich aus Tilly-sur-Seille zurückzuziehen. Nachdem die Gegend mehrere Male, etwa 23 Mal, ihren Besitzer gewechselt hatte, gelang es der 50. britischen Infanteriedivision am 19. Juli, das Gelände komplett zu erobern. Bei den Kämpfen verloren 76 der Bewohner ihr Leben, also starb etwa jeder 10. Einwohner von Tilly-sur-Seille. Die Panzerlehrdivision verfügte vor der Schlacht über 190 Panzer, danach nur noch über 66. Neben den Panzern verloren die Deutschen auch 5.500 Mann. In Tilly-sur-Seille befindet sich seitdem ein britischer Soldatenfriedhof und ein Museum, das an die Schlacht gedenkt. Etwas weiter entfernt lässt sich noch ein weiterer Soldatenfriedhof, nämlich der Jerusalem War Cemetery, der kleinste Soldatenfriedhof in der Normandie, finden. Die Operation Jupiter, 10. Juli. Richard O'Connor versuchte erneut, den Brückenkopf bei Caen auszubauen. Die 43. Wessex Division sollte am 10. Juli 1944 im Verlauf der Operation Jupiter den Hügel 112 von den Deutschen zurückerobern. In der ersten Phase sollten die Alliierten Hügel 112, Fontaine und Etterville erobern und in der zweiten Verteidigungsposition auf den Hügel 112 ausheben und beziehen sowie den Ort Malteau erobern. Dem alliierten Angriff ging ein Bombardement sowie Mörser- und Artilleriebeschuss voraus. Die Deutschen verfügten über 5 Grenadierbataillone, 2 Tigerpanzer sowie 2 Sturmgeschützkompanien und Nebelwerfer. Die Operation scheiterte jedoch am starken Widerstand der deutschen Verbände, die sich Verteidigungspositionen ausgehoben hatten und so auf den Angriff vorbereitet waren. Die 43. Wessex Division verlor über 2000 Männer während dieser Operation. Die Operation Goodwood, 18. bis 20. Juli. Vorbereitung. Beim Treffen mit Generalfeldmarschall Bernard Montgomery am 10. Juli 1944 schlug der Kommandeur der 2. Armee, General Miles Dempsey, den Plan zur Operation Goodwood vor. Am selben Tag genehmigte Montgomery auch die Operation Cobra. Der kanadische Teil der Operation Goodwood wurde mit dem Codenamen Operation Atlantic bezeichnet. Bis Mitte Juli 1944 hatten die Briten 2250 mittelstarke und 400 leichte Panzer in 3 Panzerdivisionen und zahlreichen unabhängigen Panzerbrigaden in die Normandie gebracht. Da sich die 2. Armee leisten könnte, Panzer zu verlieren, jedoch keine Soldaten, wurde ein Plan erstellt, der vorsah, die deutschen Positionen östlich der Orne und nördlich von Caen zu durchbrechen. Die Operation Goodwood sollte am 18. Juli, 2 Tage vor dem planmäßigen Beginn der amerikanischen Operation Cobra, anlaufen. Die Operation Cobra begann jedoch erst am 25. Juli. Obwohl erwartet wurde, dass es eine verlustreiche Operation werden würde, glaubte Dempsey, dass die Briten gute Chancen hatten, durchzubrechen. Als Hauptstreitkraft sollten die Panzerdivisionen des 8. Britischen Korps unter dem Befehl von General Richard O'Connor eingesetzt werden. Etwa 700 Geschütze sollten vorher mit ca. 250.000 Schuss den Angriff erleichtern. Des Weiteren waren Bomberverbände der Royal Air Force für 3 Ziele, Colombelles-Mondeville, Touffreville-Aignéville und Cagny, vorgesehen. Das Ziel war Brass, Uberfolie, Verrières, Fontenay, Garcelles-Secqueville, Cagny und Vimont zu erobern. Ein weiteres Ziel war, die Deutschen von dem Bourgeois-Bergrücken zurückzudrängen. Kanadische Verbände sollten die Ostflanke und britische Infanterie die Westflanke sichern. Währenddessen wurde der Oberbefehlshaber der deutschen Heeresgruppe B, Erwin Rommel, am 17. Juli von alliierten Tieffliegern verwundet, zum Genesen nach Deutschland gebracht. Er wurde daraufhin am 19. Juli von Generalfeldmarschall Günther von Kluge ersetzt. Ausführung: Am 18. Juli 1944 wurde ein 942 Flugzeuge umfassender Verband der Alliierten, bestehend aus Bombern und Jägern, damit beauftragt, 5 Dörfer im Bereich östlich von Caen anzugreifen, um der 2. Britischen Armee die Operation Goodwood zu erleichtern. Die Angriffe fanden bei Dämmerung am Morgen des Tages und bei guten Wetterverhältnissen statt. 4 der Ziele waren durch Pfadfinderflugzeuge zufriedenstellend markiert. Bei dem 5. Ziel mussten die Bombermannschaften auf anderem Wege das Ziel finden. Unterstützt von amerikanischen Bombern und Jägern warfen die britischen Flugzeuge ca. 6.800 Tonnen Bomben über den Dörfern und dem umliegenden Gebiet ab. 2 deutsche Einheiten, die 16. Felddivision der Luftwaffe und die 21. Deutsche Panzerdivision, traf das Bombardement im Vergleich zu den restlichen deutschen Einheiten sehr hart. Insgesamt wurden 6 alliierte Flugzeuge von deutschen Flugabwehrgeschützen sowie andere Bodentruppen abgeschossen. Ein walisischer Soldat sagte zu den Bombergeschwadern: Der gesamte nördliche Himmel war, soweit das Auge sehen konnte, von ihnen, den Bombern, gefüllt. Welle über Welle, eine über der anderen, die sich nach Osten und Westen ausdehnten, so dass man dachte, es ginge nicht mehr weiter. Jeder hatte jetzt sein Fahrzeug verlassen und starrte verwundert in den Himmel, bis die letzte Welle von Bombern ihre Bomben abgeworfen hatte und den Rückflug antrat. Danach begannen die Geschütze mit einem immer lauter werdenden Geschützfeuer das Werk der Bomber zu vollenden. Die 3 alliierten Panzerdivisionen mussten Wasserhindernisse und ein Minenfeld überwinden, um in ihre Startposition zu gelangen. Der Fluss Orne und der Caen-Kanal verliefen über die britische Front und stellten somit ein Hindernis für das Vorankommen dar. Sechs kleine Brücken waren vorhanden, um die 8.000 Fahrzeuge einschließlich der Panzer, der Artillerie, der motorisierten Infanterie, der Pioniere und der Nachschubfahrzeuge über die Flüsse zu bringen. Es lag auf der Hand, dass ein Verkehrschaos folgen würde. Dumsys vorgeschlagene Lösung war verhängnisvoll. Er beauftragte seinen Korpskommandanten O'Connor, die Panzer vorfahren zu lassen und alles andere, einschließlich der Infanterie, der Pioniere und der Artillerie, auf der anderen Seite zurückzulassen, bis alle Panzer den Fluss überquert hatten. Nachdem die Brücken überquert waren, musste ein britisches Minenfeld, das nur Tage vorher durch die 51. Highland Division gelegt worden war, überwunden werden. Das Minenfeld bestand aus einer Mischung aus Antipanzer- und Antipersonenminen. Dieses Hindernis hätte durch massive Pionierunterstützung vor der Schlacht geräumt werden können. Da die Deutschen jedoch das Minenfeld vom Stahlwerk im deutsch besetzten Vorort Caen, Colombelle, aus beobachten konnten, hätte sie eine groß angelegte Minensäuberung auf den bevorstehenden Angriff aufmerksam gemacht. Ein Fehler der Alliierten war, dass sie den Überraschungseffekt vergaben. Die vielen Panzer wurden durch die engen Brücken und das Minenfeld verlangsamt. Hinzu kam, dass die Artillerie nicht in die nötige Schussreichweite bewegt wurde, um den Angriff zu unterstützen. Durch das Entschlüsseln von alliierten Nachrichten waren die Deutschen seit dem 15. Juli außerdem gut über die Zeit und den Ort des Angriffs informiert und verstärkten daraufhin ihre Verteidigung. Außerdem war die Feuerunterstützung schlecht. Die Artillerieeinheiten blieben westlich der Orne, sodass die deutschen Hauptverteidigungsstellungen beim Bourgeois-Bergrücken nicht in ihrem Schussbereich lagen. Auch die Koordination zwischen der Feldartillerie und den Panzern war schlecht. Hinzu kam, dass das Gelände schlecht gewählt worden war. Im Gebiet befanden sich viele kleine Dörfer, in denen jeweils eine kleine deutsche Garnison stationiert war und die außerdem durch Tunnel verbunden waren. Im Angriffsbereich waren außerdem viele Beobachtungsposten, welche die alliierten Fortschritte überwachen konnten. Der Bourgeois-Bergrücken war zudem mit zahlreichen deutschen Widerstandsnestern, denen schwere Waffen wie Maschinengewehre zur Verfügung standen, bestückt, die freies Schussfeld hatten. Die deutsche Artillerie auf dem Bourgeois-Bergrücken bei Cagny und bei Emmerieville wurde weder durch Luft- noch durch Artillerieunterstützung geschwächt. Von diesen Orten hatten die Deutschen ein freies Schussfeld auf die alliierten Verbände. Die Deutschen hatten vor dem Bergrücken die 16. Luftwaffenfelddivision sowie die 346. Infanteriedivision positioniert. Dahinter befanden sich am Hang des Bergrückens in massiven Steinhäusern Panzerabwehrgeschütze der 21. Panzerdivision, deren Schussfelder sich überschnitten und die von Infanterie unterstützt wurden. Auf dem Bergrücken waren 78 8,8 cm Flak, die im Normalfall einen Sherman mit einem Schuss zerstören konnten, postiert. Auf dem Hinterhang lagen drei Kampfgruppen bestehend aus jeweils 40 Panzern und einem Panzergrenadierregiment und weiter hinten Artilleriereserven bereit. Die Pioniere der 51. Highland Division säuberten zwei Nächte vor dem Angriff das Minenfeld, sodass 17 Korridore von der Breite eines Panzers entmint waren. Auf den alliierten Misserfolg wirkte sich außerdem aus, dass die 11. britische Panzerdivision überfordert war. Obgleich sie die Einheit war, die den Angriff anführte, hatte die Division auch die Aufgabe, die Dörfer an der Frontlinie zu säubern, nämlich Cuverville und Demouville. Diese sollten dann durch die nachfolgenden Einheiten gesichert werden. Stattdessen griffen die Panzerverbände der Division den Bourgeois-Bergrücken an, während die Infanteriebataillone die Dörfer säuberten. Dieses verlangsamte die Angriffe und verhinderte eine sinnvolle Zusammenarbeit. Der Großteil der alliierten Verbände errang nur langsam Geländegewinne. Die 29. Panzerbrigade der 11. Panzerdivision, der aktivste Verband der Alliierten an diesem Tag, hatte am Mittwoch jedoch schon fast 11 Kilometer erobert. Als die Bahnstrecke Caen-Viermont am 18. Juli gegen 9.30 Uhr vormittags erreicht worden war, hatten sich die Deutschen von der Bombardierung erholt. 12 alliierte Panzer wurden zerstört, als eine 8,8 cm Flak mehrfach auf sie feuerte. Die Alliierten rückten langsam vor und überschritten die Bahnlinie, um sich dem von den Deutschen gehaltenen Bourgeois-Bergrücken zu nähern, wo sie auf Verbände der 21. Deutschen Panzerdivision, der 1. SS-Panzerdivision und zahlreiche Geschütze trafen. Für die meiste Zeit des Tages griff nur die 29. Panzerbrigade der 11. Panzerdivision ohne Artillerieunterstützung die deutschen Stellungen an. Die Infanteriebrigade war damit beschäftigt, zwei Dörfer hinter der Panzerbrigade zu säubern. Die restlichen zwei Panzerdivisionen waren noch damit beschäftigt, die Brücken oder das Minenfeld zu passieren. Bei Dämmerung kämpfte zusätzlich nur ein Panzerbataillon der 7. Britischen Panzerdivision, während die meisten der restlichen Panzerverbände bis um 10 Uhr nachmittags des 18. Juli an der Orne verharren mussten. Einzelne Panzerbataillone kämpften ohne Unterstützung und nacheinander anstatt zusammen zu kämpfen, was sich auch auf den Ausgang der Operation auswirkte. Der größte Teil des Geländegewinns wurde am Morgen des 18. Juli erzielt. Bis zum 20. Juli war auch die Stadt Caen größtenteils unter alliierter Kontrolle. Die Deutschen starteten am Nachmittag des 18. Juli einen Gegenangriff, der bis zum 20. Juli andauerte. Montgomery brach am 20. Juli die Operation ab, da bereits 6.000 Soldaten gefallen und ca. 400 Panzer zerstört worden waren. Auswirkungen: Die Operation ging zum Nachteil der Alliierten aus. Sie verloren schätzungsweise 400 Panzer und ca. 5.500 britische und kanadische Soldaten. Die Deutschen konnten ihre wichtigsten Stellungen mit einem Verlust von 109 Panzern halten, was für sie, im Gegensatz zu den Alliierten, hoch war, da sie die Verluste schwer ersetzen konnten. Taktisch gesehen war die Operation eine Niederlage für die Alliierten. Strategisch gesehen jedoch erreichte die Operation, dass die Deutschen den alliierten Hauptangriff jetzt noch stärker im britischen Sektor vermuteten. Durch diese Täuschung hatten es die Amerikaner bei der Operation Cobra leichter, erfolgreich zu sein. Die Deutschen konzentrierten sich im britischen Sektor und rechneten zudem, aufgrund der Operation Fortitude, mit einer zweiten, noch größeren Invasion beim Pas-de-Calais. Dies war der erste Teil des Artikels Schlacht um Caen. Der Artikel ist veröffentlicht unter der GNU-freien Dokumentationslizenz aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der Sprecher war Gambo Yaya.